Deutschlandfunk Kultur heute.
Und diese süßwassergewöhnte Undine würde sich wahrscheinlich auch an die Ostsee gewöhnen können mit ihrem Brackwasser, das weder süß noch salzig ist, beziehungsweise sowohl süß als auch salzig. Die Ostsee, das ist aber nur die eine Seite von Schleswig-Holstein, denn, wie heißt es so schön in der Landeshymne, Schleswig-Holstein Meer umschlungen. In diesen Wochen zieht es unzählige Reisende an die Küste im Norden. Urlaub ohne lange Anreise, dazu noch frischer Wind, der die Aerosole vertreibt. Die Nord- und Ostseeküste erlebt in Corona-Zeiten ordentlich Zulauf. Die Voraussetzungen dafür wurden allerdings im frühen 19. Jahrhundert geschaffen schon, als die ersten Seebäder entstanden und sich als gesundheitsfördernde Erholungsorte etablierten. Diese Geschichte erzählt jetzt eine Ausstellung mit mehreren Standorten in Kiel, Badesaison, Seebäderkultur an Nord- und Ostsee. Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat sie sich angeschaut und mit den MacherInnen gesprochen.
2004 zog Eva Furi aus ihrer schwäbischen Heimat nach Kiel, der einzigen Landeshauptstadt am Meer. Oft hat Furi seitdem gedacht, dass es schön wäre, wenn die Menschen wieder mitten in der Stadt in die Ostsee springen könnten.
Natürlich hat man die ganze Hafenwirtschaft, die das etwas anstrengend macht, aber ich glaube, die Leute lechzen nach Strand in der Stadt.
Furi leitet die Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Das Haus ist eines von vier Museen, das sich an der neuen Ausstellung zur Entstehung der Seebäder an der Ostsee und Nordsee im Kieler Landtag beteiligt. Der Landtag liegt direkt am Ufer der Kieler Förde. Fast genau an gleicher Stelle wurde 1822, also vor fast 200 Jahren, das erste Badehaus der Stadt eröffnet. Errichtet wurde es im klassizistischen Stil nach Plänen des dänischen Architekten Axel Bunsen. Durch drei Glastüren ging der Blick hinaus auf die Ostsee. In sechs Zimmern gab es warme Wannenbäder. Der Weg zum Bad im Meer war abenteuerlich.
Also es gab Badekarren, die ins Wasser gezogen wurden, von denen aus man einmal ins Wasser gehen konnte und wieder hineinklettern über eine kleine Treppe und sich wieder bekleidet hat. Und es gab für die Frauen sogenannte Badeflöße, also schwimmende Badehäuser, sogar mit einem kleinen Gesellschaftsraum, wo man dann eben kurz im Wasser war, aber sich hinterher auch unterhalten konnte.
Einfach so splitternackt zu baden, sei nicht in Frage gekommen. Zu groß war damals das Schamgefühl, sagt Furi. Viele Jahrzehnte später hatte sich der Blick auf den menschlichen Körper verändert. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Badeanzüge für sie und für ihn immer populärer. Einige rote und blaue Prachtexemplare zeigt die Ausstellung im Kieler Landtag. Seebäder, wie das von Travemünde, waren zu dieser Zeit längst zu einem Touristenmagneten geworden. Schon lange ging es nicht mehr nur ums Baden, sondern ums Flanieren am Meer und ums Sehen und Gesehenwerden. Davon war noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts nichts zu spüren. Gerade die Nordseestrände galten als wild und gefährlich. Doch allmählich schwappte aus England die Idee des Seebads herüber. Binnen weniger Jahre eröffneten in Kiel, Travemünde und im heute dänischen Ampenrade die ersten Seebäder an der Ostsee. Der Heilgedanke spielte dabei eine wichtige Rolle. Davon zeugen auch die historischen Mineralwassergefäße aus Kiel und die hellen, leichten Kleidungsstücke, die Leibwäsche, auf die die Badeärzte Wert legten. Auch das Museum Kunst der Westküste auf Föhr beteiligt sich an der Ausstellung. 1819 ging auf der Insel das erste Seebad an der Nordsee in Betrieb. 61 Badegäste seien in der ersten Saison in Wiek auf Föhr gezählt worden, sagt Museumsleiterin Ulrike Wolf-Thomsen. In einer normalen Saison seien es heute 200.000.
Erstmal ein Seebad als neues Seebad zu bewerben, dazu gehörten ja ganz andere Erfordernisse als heute, wo man in den sozialen Kanälen mal kurz mal was postet. Jetzt ist da ein Event.
Doch schon bald wurde das Seebad in Wiek auf Föhr bekannt. Und so attraktiv, dass selbst betuchte Menschen aus dem Ausland die weite Reise auf sich nahmen. Aus Russland, genauso wie aus Indien oder Südamerika, sagt Wolf Thomsen. Johann Strauss machte seine Hochzeitsreise nach Föhr. Nach seiner Rückkehr komponierte er den Walzer Nordseebilder. In der Musik seien doch sehr stimmungsvoll die Gezeiten zu hören, ist sich Ulrike Wolf Thomsen sicher. Genauso wie in Travemünde war auch auf Föhr das Seebad lange Zeit fast nur den Reichen vorbehalten. Sie kamen nicht nur für ein paar Tage, sondern blieben oft für 5 oder 6 Wochen. Und manch einer dürfte gerade auf Föhr einen Kulturschock erlebt haben, wegen der friesischen Sprache und der besonderen Kleidung.
Es ist nicht nur eben das Tragen von friesischer Tracht, die zu Befremden geführt hat. Also die Friesinnen, die auf Feldarbeit gegangen sind, hatten einen Gesichtsschutz, wie wir das heute eben auch als Schnutenpulli bezeichnen würden. Und das war so exotisch, dass manch Urlauber gesagt hat, man fühlt sich in orientalische Länder versetzt.
Wie groß umgekehrt heute der Kulturschock wäre, wenn sich ein Besucher aus dem Orient in sommerliche Halligalli von Grömitz, Sylt oder Büsum verirrt, ist, erst recht in Corona-Zeiten, schwer zu sagen. Doch eine Erkenntnis nach dem Ausstellungsbesuch im Kieler Landtag ist, es braucht nicht immer einen großen Rahmen, geschweige denn ein Seebad, um das Meer zu genießen. Das ist inzwischen offenbar auch im Kieler Rathaus angekommen. Vor 2 Jahren hat die Stadtverwaltung nur ein paar Schritte vom Landtag entfernt einen kleinen schwimmenden Steg am Ostseeufer verankert. Der Sprung ins Meer bei 18 Grad Wassertemperatur ist gerade in diesen Zeiten unglaublich wohltuend.
Na dann, wem es nicht zu kalt ist. Johannes Kulms über die Ausstellung Seebäderkultur an Nord- und Ostsee in Kiel.